Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit einem Minecraft-Film von Jared Hess. Vor 11 Jahren begann man mit der Konzeption dieses Films. Nun ist das Desaster zu bestaunen. Es geschieht selten, dass abends bei einer Vorstellung plötzlich 10 Leute aufstehen und den Saal verlassen. Etwa nach 30, 40 Minuten des Films. Wohlgemerkt, keine Programmkinogänger sind dort aufgestanden, sondern normale junge Leute mit Nacho-Napf und Cola-Eimer. Einer rief beim Rausgehen noch: verdammter Scheißfilm. Besser kann man es kaum sagen. Minecraft ist ja ein Open-World-Spiel, das eine aus Blöcken aufgebaute Welt präsentiert. In dieser Welt kann man sich bewegen, man kann etwas bauen, man kann Rohstoffe abbauen, man kann darin auch kämpfen. Es gibt verschiedene Spielmodi, etwa den Kreativmodus, den Überlebensmodus, den Abenteuermodus. Eigentlich ist das die perfekte Ausgangslage für einen unterhaltsamen Film. Aber hier wurde nichts damit gemacht. Der Film beginnt zunächst in der realen Welt und es ist interessant, welcher ideologische Rahmen hier aufgemacht wird. Denn wir haben es hier mit einem zutiefst ideologischen Film zu tun. Die Situation für alle Figuren ist zunächst einmal prekär. Zuallererst ist da der von Jack Black gespielte Steve. Er ist Angestellter an einem Architekturbüro für Urlaubsressorts. Er soll seinen Entwurf vorstellen. Er tut dies mit einem bescheuerten Lied. Die Performance kommt nicht gut an und plötzlich überlegt er sich, wie kann ich dieser Welt entfliehen? Umgeben ist er von verbiesterten Kollegen. Das Großraumbüro sieht trostlos eingerichtet aus. Da formt sich Steve aus dem Kantinenfraß ein Tor zu einer anderen Welt, geht hindurch, findet einen magischen Würfel, der ihn dann in die Minecraft-Welt bringt. Hier kann er nun alle Bauprojekte verwirklichen, in Windeseile, und er findet Freunde. Er sagt, das Leben ist perfekt. Jedoch springt er irgendwann durch ein weiteres Portal und kommt dann nach Nether. Dort leben gruselige Schweine, die Piglins. Sie kennen keine Freude, keine Kreativität. Sie sind Minenarbeiter und werden von einer finsteren Herrscherin zu immer neuen Taten angetrieben. Diese Herrscherin nimmt dann auch Steve gefangen. Der magische Würfel aber kann in die reale Welt noch rechtzeitig geschleppt werden. Dort wird er dann bald von anderen gefunden. Die Herrscherin ist natürlich auf diesen Würfel aus, denn dieser würde ihr die Macht über die Oberwelt ermöglichen. Aber dieser Würfel gerät in die Hände von Garrett the Garbage Man, gespielt von Jason Momoa. Er war einst ein Star der Gaming-Welt in den 80ern. Er führt nun aber ein trauriges Dasein. Der Gerichtsvollzieher steht schon vor der Tür, um seinen Laden für alte Spielkonsolen zu schließen. Der Teenager Henry und seine erwachsene Schwester Natalie haben auch ein Päckchen zu tragen. Die Mutter ist gestorben, sie richten sich in einem etwas schäbigen Haus neu ein. Sie lernen dort auch die Immobilienmaklerin Dawn kennen, die eigentlich gar nicht Maklerin sein will, sondern lieber einen Zoo betreiben würde. Henry muss in eine etwas heruntergekommene Schule gehen. Jennifer Coolidge spielt die mannstolle Direktorin. Er ist aber talentiert, das zeigt sich im Zeichenunterricht auch, und eigentlich träumt er davon, Raketen zu konstruieren. Die Schwester arbeitet im mittleren Management für eine Kartoffelchipsfabrik. Henry und der Garbage Man entdecken zufällig den besagten Würfel und bald treten all die genannten Figuren dann auch ein in die Oberwelt, erleben dort zunächst eine bunte Zeit, bis sie es mit den Piglins aufnehmen müssen, denn diese streben natürlich nach der Oberhand. Die Oberwelt kennt fast keine Grenzen, vor allem kennt sie keinen ökonomischen Druck. Es ist tatsächlich eine Gegenwelt zur realen Welt. Alle Figuren haben guten Grund, die Wirklichkeit zu fliehen. Bald wird aber diese Minecraft-Sphäre ungemütlich, weil die Piglins nach Eroberung streben. Ein Kampf zwischen Gut und Böse steht bevor und es folgt dann das, was wir aus jedem zweiten Blockbuster kennen. Daneben gibt es ein bisschen Fanservice. Immer wieder sehen wir Steve, wie er diese Spielewelt erklärt, auch für jene, die das Spiel noch nie gespielt haben. Durchsetzt ist das alles mit einem unerträglichen Blödelhumor. Das Schauspiel und Schauspiel von Jack Black und Jason Momoa ist kaum auszuhalten. Es ist ja interessant, dass diese Schauspieler so omnipräsent im Kino sind und man könnte noch weitere nennen, die eben immer solche Figuren spielen, die mit 3-4 Gesichtsausdrücken so einen gesamten Film meistern. Wenn wir uns diese Performances ansehen, dann können wir doch feststellen, dass das längst das ist, was wir auch in der Weltpolitik erleben können. Es ist in keiner Weise mehr subversiv, also dieser Trash, der uns da präsentiert wird, ist in Wahrheit längst hegemonial. Das Hochziehen einer Augenbraue, das laute Schreien, diese Fratzen, die dort geschnitten werden, all das erleben wir doch tagtäglich, wenn wir die Nachrichten anschalten. Donald Trump und Elon Musk könnten ohne weiteres in diesem Film mitspielen. Es würde gar nicht auffallen. Ahmt Donald Trump im Oval Office Thanos nach? Ist Jack Black eigentlich Donald Trump? Spielt Jason Momoa so, wie Elon Musk in der Öffentlichkeit auftritt? Es ist im Prinzip nicht mehr auseinanderzuhalten. Es sind vorgestanzte Gesichtsausdrücke, konfektionierte Stories. Jede Pointe hat einen Barcode und eine Lagerfachkennzeichnung. Getan wird so, als handle es sich um subversiven, anarchischen Humor. In Wahrheit herrscht Ordnung wie in einem Logistikzentrum. Das Produkt, das geliefert wird, heißt abgeschmackte Unterhaltung, gestückelt in kaum zusammenhängende Einzelszenen. Jack Black singt dazwischen noch irgendwelche Rocklieder, die nach einer Mischung aus Kid Rock und Billy Ray Cyrus klingen. Es ist ein unerträglicher Blödelhumor, der vor allem deshalb so enervierend ist, weil immer noch so getan wird, als würde man hier Grenzen sprengen, als sei man eigentlich doch ganz subversiv unterwegs. Aber dabei wird immer so getan, als gäbe es noch einen großen anderen, der Seriosität verlangt. Genau dies ist aber nicht mehr vorhanden. Die Welt ist genau so, wie diese Blödelfilme uns das jetzt präsentieren. Es gibt nicht mehr eine Blödel-Gegenwelt zu der seriösen Welt, sondern die seriöse Welt ist abhanden gekommen. Ja, man kann natürlich sagen, diese Welt der Piglins, dieser gruseligen Schweine, ist noch ein bisschen eintöniger. Aber wirkliche Kreativität finden wir auch im Film in der Oberwelt nicht. Es ist ein durch und durch hässlicher Film, denn er weist keine Eigenständigkeit in der Bildgestaltung auf. Man hätte ja den Minecraft-Look wirklich einmal cineastisch zu einer doch sehr interessanten Ästhetik bringen können. Man hätte ja hier bildgestalterisch wirklich etwas wagen können. Aber genau das geschieht nicht. Eigentlich sieht es häufig aus wie 0815-Fantasy. Dabei wird laufend von Kreativität geredet, aber wie wir dann noch sehen werden, geht es vor allem um jene Kreativität, die man kapitalistisch ausschlachten kann. Unter ökonomischen Gesichtspunkten, ja, wenn wir einmal darüber nachdenken, wären unzählbare Kompositionen, Gemälde, Romane, Theaterstücke und nicht zuletzt Filme nie entstanden. Hier wird aber so getan, als würde Kommerz und Kunst alles wunderbar zusammengehen. Selbstverständlich schließen sich Kunst und Kommerz nicht aus, aber es gibt da schon eine Spannung, nämlich die zwischen Anspruch und Marktkonformität. Anders ausgedrückt, ein Minecraft-Film ohne Jack Black oder Jason Momoa wäre per se besser, dennoch setzt man auf die zu Logos gewordenen Gesichter, um Kasse zu machen. Man traut sich deshalb auch nicht, eine eigenständige Bildgestaltung zu entwickeln. Es geht hier nicht darum, ästhetisch in irgendeiner Weise etwas Neues zu schaffen, sondern man versucht nur, zu dem Minecraft-Universum noch ein weiteres Franchise-Produkt anzudocken. Dieser schreckliche Film ist in gewisser Weise auch eine großartige Metapher für das Internet heute. Alle Möglichkeiten sind ja eigentlich da, wenn wir sehen, wie weit die KIs sind, wenn wir sehen, was wir alles teilen können, wie wir interessante Inhalte einfach hochladen können, wie wir in den Austausch mit so vielen treten können. Und was kommt dabei heraus? Meistens wird doch das Dümmste, was man überhaupt annehmen kann, Realität. Das kann man besonders deutlich dann an so Figuren wie Elon Musk sehen, aber wir sehen es natürlich auch am Influencer-Phänomen und sonstigen schrecklichen Erscheinungen des Internets. Das heißt, das, was kommerziell sehr gut funktioniert, ist oft auch ästhetisch das absolut Stumpfsinnigste, das Blödeste. Und genau das sehen wir auch hier in dem Film. Man versucht eben nicht, mit Minecraft tatsächlich etwas zu gestalten, sondern es geht nur darum, es mit einem möglichst geringen Aufwand auszuschlachten. Die Bildgestaltung ist natürlich angelehnt an das Spiel. Ja, wir sehen dort Blöcke. Aber in gewisser Weise geht es nicht darum, dass hier etwas Neues entsteht, sondern man versucht nur, Erinnerungen bei jenen älteren Spielern wachzurufen, die vielleicht jetzt gar nicht mehr bei Minecraft dabei sind, die sich aber noch eben erinnern können, wie schön es einmal war, Minecraft gespielt zu haben. Wenn schlussendlich die Piklins besiegt werden, die Oberwelt also wieder gerettet ist, fragt man sich, warum verweilen die Figuren denn nun nicht in diesen paradiesischen Zuständen? Denn es gibt ja gar keinen Antrieb, zurück in diese eher prekäre, reale Welt zu gehen. Der Film zeigt uns aber, nein, alle wollen diese Minecraft-Welt wieder verlassen. Und Steve erklärt dann, als alle durch das Portal wieder hindurchgegangen sind, "Turns out, the overworld taught us you can create the life you dreamed of even in the real world." Das ist pure Ideologie. Es sind ja die ökonomischen Verhältnisse, und das hat der Film ja eingangs in einer langatmigen Exposition deutlich gezeigt, die die Figuren davon abhalten, tatsächlich ihre Träume zu verwirklichen. Hier wird aber so getan, dass mit einem kleinen erlebten Abenteuer, mit ein bisschen kreativem Input nun in der realen Welt auch alles möglich ist. Die Einzelnen mögen vielleicht auch in der realen Welt kreative Visionen verwirklichen können. Aber hier wird das ausgegeben, so als sei das für alle möglich. Man braucht nur ein bisschen Mut und man muss ein bisschen kreativ sein. Und wozu führt das dann? Nun, erstens dazu, dass Henry, Natalie, Garbage Man und Steve gemeinsam ein erfolgreiches Spiel designen. Auch der Laden, der bedroht war von Garbage Man, wird gerettet. Die Immobilienmaklerin Dawn kündigt ihren Job und ist nun gemeinsam mit einem Hund aus der Minecraft-Welt eine Attraktion auf Kindergeburtstagen. Damit verdient sie ihr Geld. Natalie macht sich selbstständig und bietet Self-Defense-Kurse an. So kann sie ihre Kampferfahrung gegen die Piklins gewinnbringend ausschlachten. Henry steht eine Wissenschaftskarriere bevor. Er wird einmal, wenn er sich in der Schule weiterhin gut anstrengt, Raketenwissenschaftler werden. Was wir hier erleben, ist genau die Perspektive, mit der Politiker auf Gaming blicken. Immer wieder sieht man ja Politiker bei der Gamescom sich fotografieren und dann ist eines nicht weit, nämlich das Wort Kompetenzerwerb. Für Politiker geht es vorwiegend darum, dass die jungen Leute, die dort spielen, sich Kompetenzen erwerben, mit denen sie dann in der Arbeitswelt besonders gut funktionieren können. Das ist die kapitalistische Verwertung, die hier auch am Ende des Films gepredigt wird. Es ist aber damit das Gegensatz von dem, was eigentlich Spielen bedeutet. Der Film bietet keine Gegenwelt. Jetzt kann man sagen, ist es vielleicht auch ein bisschen viel erwartet. Nein, gerade wenn es um Minecraft geht, nicht. Es gibt ein sehr gutes Beispiel dafür, was eigentlich in der Minecraft-Welt auch zu sehen ist. Es gibt nämlich einen Roman von Kevin Kuhn mit dem Titel Hikikomori. Es geht da um einen Jungen, der durchs Abitur fällt und während seine erfolgreichen Mitschüler dann die Abifahrt machen und in die Welt hinausgehen, schließt er sich in seinem Zimmer ein. Er hat eigentlich keinen Kontakt mehr zur Außenwelt, aber es öffnet sich das Portal des Internets. Und er fängt an mit Computerspielen, fängt an, sich dort mit anderen zu befreunden, die alle unter Pseudonym dort vertreten sind. Aber irgendwann werden die üblichen Computerspiele auch langweilig. Da heißt es, so wenig wie wir fremdbestimmt werden wollen, so wenig wollen wir in fremd programmierten Computerspielszenarien leben. Wir suchten nach Welten, die nicht von irgendjemandem, der uns nicht kannte, entwickelt wurden. Wir wollten selber zu Schöpfern unserer Welt werden. Wir hörten von einem Programm in Beta-Version namens Minecraft, das dem Spieler lediglich Bausteine zur Verfügung stellte, mit denen man alle nur erdenklichen Szenarien konstruieren könnte. Gleich bestellten wir das Programm. Sollte sich Minecraft als das Werkzeug erweisen, nachdem wir lange gesucht hatten? Und wenn es dann soweit ist, betritt der Protagonist zum ersten Mal die Oberwelt. Aber es klingt so anders wie das, was wir in dem Film sehen. Da heißt es, ich bin allein und nackt. Um mich herum weites, hügeliges Grün. Blauer, wolkenloser Himmel, sich vom Horizont hin aufhellend. Bäume und Büsche willkürlich verstreut. In der Ferne ein See oder ein sehr breiter Fluss. Im Gras wachsen gelbe, sechsblättrige Blumen. Das Gras raschelt monoton unter meinen Schritten. Vogelgezwitscher um mich herum. Die Landschaft steigt nicht sachte, sondern blockweise an, da hier alles wie aus Legosteinen zusammengesetzt scheint. Jede einzelne Graspartie, jeder Erdhaufen. Ich muss springen, um eine Stufe höher zu gelangen. Der Baumstamm ist wohl aus 5 holzartigen, die Baumkrone etwa aus 20 blättrigen Blöcken. Ich grabe intuitiv mit bloßen Händen in der Erde, trage so einen Block ab und erhalte in einer separaten Inventarleiste ein Erde. Die Welt lässt sich ab- und aufbauen, schießt es mir durch den Kopf wie ein unendlich formbarer Lehmklumpen. Das Besondere hier ist, dass wir eigentlich es ja mit einer Welt zu tun haben, die sehr abstrakt ist durch diese Blockkonstruktionen. Dass aber hier ein quasi romantischer Blick auf diese Welt als ein Naturblick präsentiert wird, sodass also das, was blockartig erscheint, plötzlich sehr sinnlich ist, dass wir es hier mit einer anderen Welt, mit einer anderen Natur zu tun haben, in der man verweilen kann, in der man so vieles erkunden kann. Hier tut sich wirklich ein Portal auf, das hinausführt aus dem, was wir Alltag nennen. Was wir hier erleben ist, jedes Bild, das der Roman mit Sprache erzeugt, ist eindrücklicher als der gesamte Minecraft-Film. Anders gesagt, mit Jack Black und Jason Momoa schauen wir nur, aber sehen nicht. Wenn Sie die Filmanalyse finanziell unterstützen möchten, ist das möglich via Banküberweisung oder per PayPal. Außerdem ist die Filmanalyse auf Patreon zu finden. Herzlichen Dank.